MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei MenaWatch. Mein Name ist Jasmin Aremi und mein Gast ist heute die Journalistin und Autorin Sarah Cohn-Fantel. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Du gehörst aktuell zu den engagiertesten Stimmen des deutschsprachigen Journalismus, wenn es um Israel, Antisemitismus und politische Kultur in Europa geht. Seit 2018 berichtest du als freie Journalistin und Kriegsreporterin aus Israel, unter anderem für die Welt, für die BZ und die jüdische Allgemeine. In deinen Texten analysierst du, wie über Israel gesprochen wird und was das über unsere Gesellschaft verrät. Regelmäßig bist du auch in einem Podcast mit der Jenny Havemann, Moin und Shalom heißt der. Und mit deinem neuen Buch, mit dem du gerade auf Lesereise bist, Wie alles begann und sich jetzt wiederholt, öffnest du einen sehr persönlichen Blick auf deine jüdische Familiengeschichte und nimmst sie mit in den Bezug zu den Fragen der aktuellen Gegenwart. Wie sich Geschichte wiederholt, was Erinnerung leisten kann und warum das Schweigen über Antisemitismus gefährlich bleibt. Und genau darüber und über dein neues Buch würde ich heute gerne mit dir sprechen.
Sehr gerne, dann machen wir das.
Sarah, bevor wir über dein Buch sprechen, welche Erfahrungen haben deinen Blick auf das Jüdischsein und auf Israel in der deutschen Öffentlichkeit die letzten Jahre besonders geprägt?
Also ich würde sagen, das liegt ziemlich weit zurück. Etwas, woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann und was mich auch nachhaltig geprägt hat, war als Jugendliche mit Neonazis in der Schule, die halt irgendwann mitbekommen haben, dadurch, dass ich auch immer dieses Kind war in der Klasse, das gefragt wurde, erzähl doch mal vom Holocaust, erzähl doch mal, was deine Großeltern erlebt haben, die mich beschimpft haben, die Stühle nach mir geschmissen haben, die gesagt haben, dass sie mir auflauern werden und dass sie mir schlimme Sachen antun werden. Also einfach so in einem Bereich, wo man ja eigentlich sich geschützt fühlen sollte, nämlich in der Schule, dass es da schon angefangen hat mit so Übergriffen. Und dann hat sich das eigentlich nochmal ganz drastisch verändert in den vergangenen 10 Jahren, als ich nach Berlin gezogen bin. Und es gab ja dann immer wieder vermehrt Demonstrationen, Juden ins Gas und so weiter. Aber ich habe das dann auf persönlicher Ebene vor allen Dingen gemerkt. Und ich weiß, die Menschen möchten immer so eine Beschreibung von, das ist die eine Seite. Es ist der Neonazi oder es ist der Linksextremist oder es ist der Islamist. Aber in meiner Erfahrung die vergangenen 10 Jahre waren es alle drei Gruppierungen. Das war ein Taxifahrer, der AfD wählt und gemeint hat, ja, wenn man als Jude auf dem Weg in die Synagoge, wenn man seine Kippa trägt oder einen Davidstern, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn man eine runtergezogen bekommt. Man könnte es ja auch einfach verstecken. Und das ist der, ich sag mal, Islamist, der mir im Dönerladen sagt, er will mein dreckiges Judengeld nicht. Und es sind die Linksextremen, die bei mir in Kreuzberg-Neukölln überall Zio-Nazi schreien, die einen angehen und die auf diesen Demonstrationen auch mit dabei stehen. Also das, würde ich sagen, hat mich sehr nachhaltig geprägt, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren. Aber wie gesagt, ich kenne es mein ganzes Leben.
Genau, das hast du auch in deinem Vorwort im Buch einmal kurz angesprochen. In Interviews, wie etwa, du hast ein Interview für Beige gegeben, sprichst du davon, dass du dich nach dem 7. Oktober auch wieder erklären musstest und wie äußert sich das für dich?
Ich glaube, gerade für Juden in Deutschland, nun bin ich auch Israelin und habe in Israel gelebt und lebe jetzt in Israel, da verstehe ich schon eher mal, dass man mich auch auf israelische Politik anspricht, auch noch im Zusammenhang mit meinem Beruf. Aber deutsche Juden oder generell Juden in Europa, die jetzt auch gar nicht unbedingt in Israel leben oder sind, die werden ja immer in so eine Zwangshaft mitgenommen. Die müssen sich ja an jedem Ort und überall immer zur Regierung Israels äußern. Und es wird auch immer gleichgesetzt. Also wenn Benjamin Netanyahu etwas macht in Israel, dann heißt das für viele Menschen scheinbar automatisch, man kann Synagogen in Deutschland angreifen. Und das eine sollte ja überhaupt nicht mit dem anderen in Zusammenhang stehen.
Dein neues Buch, Wie alles begann und sich jetzt wiederholt, ist ja gerade erschienen. Kannst du vielleicht einen kurzen Überblick dazu geben, wie es zu diesem Projekt kam? War das ein langgereifter Gedanke von dir oder war es dann doch jetzt eine unmittelbare Reaktion auf die Gegenwart der letzten Jahre nach dem 7. Oktober zum Beispiel?
Das ist, glaube ich, ganz interessant. Also ich bin nach Auschwitz gefahren, vor 10 Jahren noch mit meiner Journalistenschule und habe da diesen Koffer mit dem Namen meiner Urgroßmutter entdeckt. Und das war für mich persönlich ein absoluter Aha-Moment. Also es hat sehr viel in mir ausgelöst. Und danach habe ich auch mein ganzes Leben verändert. Ich habe zum einen dann auch mit der letzten Überlebenden meiner Familie, meiner Großtante Helga, noch ein letztes Interview geführt. Sie ist dann leider sehr plötzlich danach verstorben, nach 2 Monaten. Und sie hat mir den Auftrag quasi erteilt. Sie hat gesagt, du bist jetzt diejenige, die an all das erinnern muss, weil natürlich auch, und das ist, glaube ich, so wichtig für die jetzige Generation, sich das vor Augen zu halten, wir sind die letzte Generation, die noch Holocaust-Überlebende persönlich kennenlernen durfte. Also meine Kinder sind jetzt 3 und 5. Bis die in dem Alter sind, wo man sich ja auch wirklich damit auseinandersetzen kann und das sich auch daran erinnern kann, wird es wahrscheinlich keine oder kaum mehr Holocaust-Überlebende geben. Und das war eine große Bürde, denn da hängt ja viel dran. Man möchte das ja auf jeden Fall auch wahren. Und auf der anderen Seite bin ich dann, habe ich Aliyah gemacht, bin nach Israel gegangen, habe mein ganzes Leben in der Richtung umgekrempelt. Und dann kamen so ganz viele persönliche Sachen hinzu. Ich habe als Kriegsberichterstatterin gearbeitet, ich habe geheiratet, ich habe Kinder bekommen, es gab Corona. Also ich war immer so an dem Buch dran, aber ich habe es nicht fertiggestellt. Und das ist das, was mich jetzt so fasziniert eigentlich. Hätte ich es vorher fertiggestellt, dann wäre es vor dem 7. Oktober gewesen. Und dann wäre es ja nicht das Buch geworden, das es jetzt ist und auch mit dieser wichtigen Botschaft. Und ich habe schon vor 10 Jahren gesagt, die AfD wird stärker werden, der Judenhass wird stärker werden. Und ich wusste immer, da kommt was auf uns zu. Aber ich wusste natürlich auch nicht, in welcher Art und Weise. Dem 7. Oktober hätte ich niemals vorhersehen können. Auch nicht, dass es sich innerhalb von 2 Jahren so eine Lawine an Judenhass sich wieder entlädt. Aber das ist quasi. Ich es nicht fertig hatte, sondern nur halb fertig und es dann nach dem 7. Oktober fertiggestellt habe. Das schließt jetzt wirklich diesen Kreis von den vergangenen 10 Jahren, weil man jetzt wirklich wieder sehen kann, wie sich alles wiederholt, ohne dass ich es nur vom Gefühl her sage, sondern jetzt haben wir wirklich auch Fakten, Belege und Zahlen, die das untermauern.
Du erzählst ja in dem Buch deine Familiengeschichte und es beginnt in Prag mit deiner Großtante Helga und deinem Großvater. Wie hast du denn diese ganze Geschichte überhaupt rekonstruieren können? Welche Quellen, welche Orte, persönliche Erzählungen sind auf dem Weg zur Erstehung für dich irgendwie relevant gewesen, verfügbar gewesen?
Das ist, zum Glück hatte ich da viel. Ich hatte zum einen meinen Vater natürlich, der mit meinem Großvater sich viel unterhalten hat. Ich hatte meine Großtante, die nun alles selbst erlebt hat, die sich danach auch immer wieder mit ihrer Mutter und ihrem Bruder natürlich ausgetauscht hat. Und mein Großvater und meine Großtante haben beide Interviews gegeben an die Shoah Foundation mit Steven Spielberg. Das heißt, diese Interviews habe ich bekommen. Mein Großvater hat in einem Buch selber Sachen geschrieben. Interviews gegeben, also sie waren halt Zeitzeugen, deswegen hatte ich da recht viel Material plus meine Großmutter. Also ich konnte mich mit sehr vielen Menschen in meiner Familie unterhalten und hatte aber auch von den Überlebenden selbst sehr viel direkte Aussagen über das, was sie erleben mussten. Und dann war ich mit meinem Papa in Prag, bin da wirklich alles abgelaufen, habe mir alles angeschaut, bin sowieso gerne in Prag, große Empfehlung. Und aber da noch mal unter diesem anderen Gesichtspunkt und dann der Rest ist natürlich einfach meine eigene Lebensgeschichte und die meines Vaters in der zweiten Generation, die er mir natürlich auch berichtet hat.
Du hast dich ja dann die ganze Zeit während dieser Recherche, während dieser Zeit mit diesen, ich würde schon sagen, belastenden Informationen beschäftigt. Wie fühlt sich das an, wenn es die eigene Familie ist?
Ich glaube, das war auch ein Grund, warum es etwas länger gedauert hat mit dem Schreiben. Ich erinnere mich an den ersten Artikel, den ich zu dem Thema geschrieben habe. Da habe ich mich wirklich irgendwann einfach ins Bett verkrochen mit meinem Laptop und habe versucht, so einen Tunnel, einfach mich aufs Schreiben zu konzentrieren. Und nachdem er fertig war, habe ich dann wirklich bitterlich geweint. Da musste das dann halt mal raus. Und bei dem Buch, also das sind 300, über 300 Seiten, da gab es viele Momente, in denen ich geweint habe zwischendurch, in denen ich mir Pausen nehmen musste. Ich habe auch noch mal, ich weiß natürlich selber viel über die Shoah, über die Gräuel der Nazis in meiner Familie und generell, aber es gibt auch Dinge, die ich nicht wusste und die ich bei meinen Recherchen dann herausgefunden habe. Und das hat mich dann also zum Teil ist mir da wirklich übel geworden, was die Nazis damals so den Menschen angetan haben. Und da fragt man sich auch, wie können Menschen so sein? Und dann wird das natürlich jetzt in Kombination mit den Ängsten und den Traumata, die wir haben in Israel, mit dem 7. Oktober, mit dem, was die Hamas den Menschen angetan hat. Es gibt keinen Abend mehr, an dem ich schlafen gehen kann, ohne einen Podcast zu hören, weil mich immer wieder die Bilder heimsuchen. Und ich natürlich große Ängste habe, dass man auch in mein Haus eindringen könnte. Und ich habe meine Kinder dort und meinen Mann. Also das verbindet sich alles sehr von damals und heute.
Du sprichst in deinem Vorwort ja auch davon, dass sich die Geschichte quasi wiederholt. Kannst du das noch mal konkreter in Worte fassen oder vielleicht an einem Beispiel auch verdeutlichen?
Ja, also wichtig ist, ich möchte nicht, dass Menschen denken, dass sich die Shoah wiederholt. Die Shoah ist ein singuläres Event, in Anführungsstrichen, in unserer Geschichte. Und das sollte auch niemals verwässert werden. Das passiert ja gerade ganz viel, dass man sagt, Gaza ist das neue Auschwitz. Das ist natürlich furchtbar und das ist nicht der Punkt in diesem Buch, sondern es geht um die Zeit vor der Shoah, die sich hier wiederholt. Es geht um diese Übergriffe. Es geht darum, dass Juden sich mehr verstecken, dass ich meinen Davidstern jetzt gerade weggesteckt habe, als ich zum Taxi gegangen bin. Und damals hat man sich auch versteckt. Und es geht darum, als man als jüdisch erkennbarer Mensch in den Anfang 30er Jahren, Mitte 30er Jahre auf die Straße gegangen ist, wurde man angepöbelt, man wurde beschimpft, man wurde bespuckt, man wurde geschubst. Und heute kennen wir das auch. Wir werden auch, wenn wir sichtbar sind, angegriffen, verbal und körperlich. Also das sind natürlich diese ganz deutlichen Wiederholungen. Aber wir sind weit davon entfernt, hoffentlich und zum Glück, dass wir in Zügen abtransportiert werden. Darum geht's nicht. Dennoch ist es wichtig, darauf zu achten, wie sich die Gesellschaft jetzt A wieder so verhält und B, der zweite Teil, warum so viele Menschen wieder wegschauen. Es ist einfach, man schreibt mir, wir sind mehr, Sarah, wir sind nur leiser. Aber das ist ein Problem, weil wenn da 50.000 Menschen mit Islamisten auf die Straße gehen und Hisbollah-Flaggen wehen lassen und am nächsten Tag nicht 500.000 Menschen auf die Straße gehen und sagen, halt, stopp, so nicht, hier ist eine rote Linie und wir stehen für jüdisches Leben ein, selbst wenn es eine extreme Minderheit in Deutschland ist. Aber es fängt doch immer mit den Juden an und es wird irgendwann sich auf Frauenrechte auswirken, auf homosexuellen Rechte, auf Menschen mit Behinderung. Also ich verstehe nicht, warum die Menschen aus der Geschichte nicht gelernt haben, die letzten 2 Jahre waren für mich ein Test und die Welt und auch Deutschland hat diesen Test nicht bestanden. Wir wissen aus der Geschichte, was passieren kann und die Mehrheitsgesellschaft ist stumm. Wieder stumm.
Und es ist ja auch tatsächlich so, dass israelische Restaurants boykottiert werden. Jetzt gerade auch, du bist ja heute in Frankfurt. In Frankfurt gibt es das Kuli Alma und Nir Rosenfeld hat jetzt die letzten Wochen online auch berichtet, dass es gerade tatsächlich so ist, dass keine Gäste mehr kommen. Das heißt, ich glaube, das ist auch gar nicht so weit von der Realität entfernt, was du da beschreibst, weil es ja auch sehr oft so geframed wird, dass man paranoid wäre und dass das alles gar nicht so sei. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich serious.
Ich glaube, das war aber auch so ein Problem vor dem 7.10., wenn man dann angesprochen hat, da gab es das auch schon. Es war ja nicht so, dass man total unbescholten als Jüdin oder Jude durch die Straßen Berlins gegangen wäre. Und da wurde einem immer das vorgeworfen, das ist paranoid, so schlimm ist es nicht, ihr seid zu sensibel, ihr stellt euch immer als Opfer dar. Wir sind auch gar keine Opfer, wir sind Überlebende und wir sind die Familienangehörigen von Überlebenden, aber wir sind mit Sicherheit keine Opfer. Aber der 7.10., was jetzt passiert ist, ich glaube, das sollte einigen Menschen doch zumindest mal die Augen öffnen, dass wenn da wieder Schilder in Läden aufgehängt werden, Juden oder Israelis, verboten oder hier nicht erwünscht, dass wir doch schon ziemlich nah dran sind an dem, was damals passiert ist.
Definitiv. Um nochmal auf dein Buch zurückzukommen. An wen hast du denn in erster Linie geschrieben oder an welche Leserin hast du dich gerichtet? Und wen möchtest du erreichen? Was möchtest du auslösen?
Ich habe jetzt bei meinen Lesungen gemerkt, dass ich mich freue über alle Juden und Jüdinnen, die mir widerspiegeln, dass sie sich gesehen fühlen, gehört fühlen, verstanden fühlen, dass sie selbst ganz viel von ihren eigenen Familiengeschichten, das ist meine Familiengeschichte, aber die steht exemplarisch für Millionen von Geschichten. Das freut mich und das ist mir wichtig, auch gerade für junge Menschen. Denn ich glaube, es ist gerade ganz schwer, und das schreiben mir auch Eltern und auch die Jugendlichen selbst als jüdisches Kind. und als Teenager gerade sich in dieser Welt zurechtzufinden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist dieses Buch schon auch geschrieben für nicht-jüdische Menschen. Und das ist ein sehr unbequemes Buch. Das ist jetzt kein Buch, was ein deutscher, nicht-jüdischer Mensch liest und sich hinterher denkt, Mensch, alles ist okay, wir schaffen das. Also klar, da ist Hoffnung und Stärke und Resilienz, aber da ist schon auch Anklagen und da ist schon auch, und das hat nichts mit Scham zu tun. Ich mache niemanden dafür verantwortlich, was die Großeltern getan haben, aber ich mache die Menschen, wie gesagt, was ich eben angesprochen habe, dafür verantwortlich, dass sie jetzt nicht mit auf der Straße stehen und jetzt nicht für jüdisches Leben einstehen. Das ist die Verantwortung der Mehrheitsgesellschaft jetzt. Also von daher hoffe ich, dass es viele Menschen lesen. Ich wünsche mir so sehr, dass es in Schulen gelesen wird. Es ist mir viel wichtiger als ein Bestseller. Ich wünsche mir, es wird in Schulen gelesen. Es verbindet die Shoah, was Kinder lernen müssen. Aber es ist eben nicht nur tote Juden in Schwarz-Weiß-Filmen, sondern es sind lebendige Juden. Es erklärt diesen komplexen Nahostkonflikt. Es erklärt Propaganda heutzutage, auch in den deutschen Medien, wie da falsch berichtet wird. Also von daher ein Appell an alle Lehrer und Lehrerinnen, das mit in die Schule zu tragen.
Vor allen Dingen hat es eine wunderschöne Dramaturgie. Du erzählst halt einfach und bist ja nicht nur in diesem wissenschaftlichen Rahmen. Und ich glaube, das macht es auch sehr wertvoll, weil es einfach so ein gutes Mittelding aus Wissen vermitteln und aber auch Geschichte ist, die quasi dann auch im Unterricht vielleicht tatsächlich wertvolles Material wäre. Definitiv. Wenn du den zentralen Gedanken deines Buches in einen Satz fassen müsstest, welcher wäre das?
Oha! Da muss ich jetzt immer überlegen.
Eine gute Idee passt ja immer auf einen Bierdeckel. Sagt man so.
Also ist jetzt ein bisschen, muss ich mal überlegen. Ja, dass wenn wir nicht aus der Geschichte lernen und sie nicht bewahren, dass sich die Geschichte wiederholen kann. Definitiv. Ich glaube, Menschen glauben, es ist mal passiert, wir wissen, wie schlimm das war und wir sind davor gefeit. Und ich glaube, vielen Menschen ist nicht bewusst, wie schnell eine Demokratie zerfallen kann. Beispiel Iran. Es war ein wunderschönes, freies Land. Es gab einen Direktflug von Tel Aviv nach Teheran. Da kommt ein Regime an die Macht und es ist seit 50 Jahren ein absoluter Erzfeind Israels, unterdrückt seine eigene Bevölkerung. Das kann überall passieren, glaube ich. Da muss man sehr aufpassen. Und deswegen ein Appell einfach an alle. Und da geht es gar nicht gegen, es geht nicht darum, dass man Muslime ausschließt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Menschen den Unterschied verstehen zwischen Muslimen und Islamisten. Ich lebe mit wunderbaren israelischen Muslimen zusammen, leben, arbeiten, Erzieherin meines Kindes und die stehen nicht hinter der Hamas und die genießen ihr freies Leben in Israel. Und das wird ja auch überhaupt nicht übermittelt. Also, dass die Menschen, die friedlich miteinander leben können, dass die zusammenstehen müssen, um gegen das Böse vorzugehen.
Genau, weniger pauschalisierend auch in der Richtung, genau. Beim Auftakt deiner Lesereise im Literaturcafé IKG Wien hast du betont, wie wichtig dir der Dialog über jüdische Erinnerung und Gegenwart ist. Wie nimmst du denn das Interesse und die Resonanz des Publikums bisher wahr? Du hast ja gerade schon gesagt, dass viele jüdische Menschen sich bei dir gesehen fühlen, gehört fühlen. Und wie ist das bei vielleicht nicht jüdischen Menschen?
Also ich habe in jeder Lesung jemanden, der weint, mehrere Menschen. Das sind auch, ich dachte, es sind vor allen Dingen die Menschen, die schon etwas älter sind, die wirklich deren Eltern Nazis waren zum Teil und die das sehr, sehr betroffen macht. Ja, also ich kriege auf jeden Fall mit, dass in jeder meiner Lesungen jemand weint. Das sind zum Teil ältere Menschen, deren Eltern selbst wirklich an diesen Nazi-Gräueln mit beteiligt waren. Und ich sehe aber auch jüngere Menschen, die in meinem Alter sind, die sehr, sehr betroffen darauf reagieren und die das auch rührt. Zum einen natürlich die Geschichte meiner Familie, aber zum anderen auch, wenn sie hören, was wir heute so erleben und durchleben müssen. Und ich kriege von ganz, ganz vielen Menschen die Rückmeldung, und das freut mich am allermeisten, dass sie sagen, das Buch rüttelt sie auf. Sie wollen sich wieder mehr einsetzen. Sie wollen wieder mehr Kante zeigen gegen Antisemitismus. Sie würden sich ein bisschen ertappt fühlen. Aber anstatt beleidigt sich, sage ich mal, in die Ecke zu verziehen und zu sagen, ne, es hat ja auch was mit Scham zu tun und ich möchte niemanden beschämen, ich möchte Menschen aufrütteln und ihnen die Hand reichen und sagen, wir müssen das zusammen machen. Und das wird mir wieder gespiegelt, dass die Menschen das tatsächlich auch so verstehen, dass ich sie nicht verprelle, sondern dass ich sage, wir brauchen euch, steht an unserer Seite, aber rafft euch jetzt auch auf. Ich weiß, es ist unbequem, ich weiß, es ist anstrengend, es ist viel schöner, auf der Couch zu sitzen und irgendwie ein Buch zu lesen oder Netflix zu gucken. Aber so rettet man keine Demokratie und so schützt man nicht jüdisches Leben in Deutschland, in Europa und weltweit.
Das fängt ja auch schon mit kleinteiligen Dingen an, dass viele Leute gar nicht wissen, wie viele Synagogen es in Deutschland gibt, wie viele Mitglieder diese Synagogen überhaupt haben. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ganz viel Aufholbedarf da. Du arbeitest ja journalistisch und literarisch. Gibt es für dich insbesondere in dem Zugang, wenn es um so ein persönliches, aber zeitgleich auch sehr politisches Thema geht, einen Unterschied? Oder war das jetzt für dich einfach so ein Ding, wo du sagst, ah, ich schreibe das jetzt einfach sehr literarisch runter? Wie genau ist dein Prozess im Hintergrund diesbezüglich aufgebaut gewesen?
Also die Journalistin kriegt man, glaube ich, nie aus einem raus. Und es ging mir auch darum, dass man Wissen vermittelt. Und da ist es natürlich hilfreich, dass ich einfach durch den Beruf auch viel Wissen habe und auch vor Ort viel Wissen habe. Und ich sehe das auch tatsächlich im Vergleich zu anderen Journalistinnen, die nach Israel kommen, um von dort aus zu berichten, aber wirklich kein Hintergrundwissen haben, mehrheitlich nicht mit Israelis befreundet sind, noch nie mit älteren Israelis an einem Tisch gesessen haben und sich geschichtlich auch mal was erzählen lassen. Und das ist mein Vorteil. Aber ich glaube, wenn ich Menschen erreichen möchte, dann muss es auch eine persönliche Geschichte sein und es muss auch emotional sein. Und deswegen ist das diese Mischung aus dem Literarischen und aber auch natürlich gespickt mit sehr vielen Fakten. Denn ich möchte, dass Menschen berührt werden. Das ist, glaube ich, das, wie man Menschen dann auch wieder dazu bekommt, mitzumachen. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch, dass Menschen die Zusammenhänge besser verstehen, sich da nicht immer in die Irre führen lassen. Das Social Media macht einen ganz schlechten Job, ist so völlig unreguliert und da werden Sachen verbreitet, die nicht stimmen und an hunderttausende Menschen, Millionen Menschen. Und das ist so die Mischung dahinter. Und als Journalistin selbst ist es, ich schaffe da irgendwie auch immer den Knopf umzulegen. Das ist einmal Sarah, die israelische Mama, die sehr emotional werden kann. Und das mache ich bei mir zu Hause. Aber ich weiß, dass wenn ich einen Artikel schreibe oder wenn ich vor der Kamera stehe, dass ich Sarah, die Mama, einfach auch mal zur Seite schieben muss und dass es dann auch darum geht, beide Seiten zu beleuchten und auch Dinge in der israelischen Regierung zu kritisieren und auch da komplexe Dinge zu erklären, ohne dass mir immer alles gefällt. Da muss ich mich dann selber auch einfach rausnehmen bei dem Beruf.
Vielleicht kannst du da ja mal ganz kurz drauf eingehen. Viele Menschen, insbesondere auf Social Media, verstehen ja diesen Kipppunkt nicht, wann es israelbezogener Antisemitismus wird und wann es eine legitime Kritik an der israelischen Regierung ist. Vielleicht kannst du als Israelin ja kurz einfach mal was dazu sagen, zum Verständnis.
Also ich glaube, man muss sich einfach immer fragen, wenn man schon Israel-Kritik nennt, ist es schon schwierig, denn es gibt ja auch keine Deutschland-Kritik und keine USA-Kritik und keine Russland-Kritik. Also wenn man das so pauschalisiert, wenn man das ganze Volk in Sippenhaft nimmt, wenn man sagt, ich finde, dass Ben-Gvir, die Politik von Ben-Gvir rassistisch ist oder seine Aussagen, dann ist das nicht Antisemitismus. Wenn man sagt, die israelische rechte Regierung ist rassistisch, dann wird schon schwierig, weil das würde 120 Knesset-Mitglieder, darunter auch arabische Mitglieder, in einen Topf werfen. Das ist nicht sehr differenziert. Und dann sich immer fragen, stelle ich das Existenzrecht Israels in Frage? Dämonisiere ich Israel? Habe ich einen Doppelstandard gegenüber Israel? Also wenn man Israel Dinge vorwirft, im Gazakrieg zum Beispiel, ohne die Hamas im gleichen Atemzug auch mal mit zu benennen, ohne zu sagen, wenn man sagt, Israel zum Beispiel hat da einen Zaun, aber man spricht nie über Ägypten. Ägypten hätte ja genauso am 7., 8., 9., 10. Oktober zumindest Kinder, alte Mütter vielleicht aus dem Gazastreifen evakuieren können. Die weigern sich. Dann darf man auch mal hinterfragen, warum weigert sich Ägypten? Dann darf man auch mal demonstrieren und sagen, Ägypten, nehmt bitte die Menschen da raus und verteilt sie auf umliegende Länder, bis diese Hamas besiegt ist. Und das sind so Sachen, man muss sich einfach immer fragen, setze ich da einen anderen Standard an Israel als an alle anderen Länder? Und wenn das der Fall ist, dann ist es per se antisemitisch.
Israel und Nahostkonflikt spielen in deinem Buch ja auch eine Rolle und in vielen öffentlichen Beiträgen. Wie bewertest du denn die aktuelle Berichterstattung westlicher Medien bezüglich Israel seit dem 7. Oktober?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, ganz schwieriges Thema. Also die westlichen Medien machen sehr viele Fehler in den vergangenen 2 Jahren. Ich schäme mich da manchmal auch dann zu sagen, dass ich Journalistin bin. Ich glaube, der Beruf hat ganz schön gelitten, was aber auch an dieser fehlerhaften Arbeitsweise liegt. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. New York Times, eins der besten Medien der Welt. Ich will auch nicht sagen, dass da alles schlecht ist, aber wir reden jetzt über Israel. Und da werden einfach Hamas-Aussagen genommen, zu einer Eilmeldung verarbeitet. Diese Eilmeldung geht um die Welt, da wird Israel dämonisiert und dann muss diese Eilmeldung 8-mal verändert werden, korrigiert werden. Die 8. Version liest kein Mensch mehr und dann kommt raus, Israel hat keine Rakete auf ein Krankenhaus geschossen. Es sind auch nicht 1000 Menschen tot. Es war eine eigene Hamas-Rakete, die zu früh wieder gelandet ist und es nicht nach Israel reingeschafft hat. Und die ist auf einem Parkplatz neben dem Krankenhaus gelandet. Und ich glaube, es waren 40 Menschen tot. Schlimm genug. Die Eilmeldung war aber, Israel beschießt Krankenhaus in Gaza, über 1000 Menschen tot. Das ist in den Köpfen geblieben. Also jeder möchte heute der Schnellste sein, der Erste sein, die krassesten Nachrichten haben, kommt also seiner Sorgfaltspflicht nicht nach. Über die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, auch ganz schwieriges Thema, lassen sehr viele Fakten weg, haben immer nur den Blick auf Israel, zeigen sehr wenig Interesse an dem, was die Hamas dort macht. Der Spiegel, für mich absolut unterste Schublade und ich habe auch gar kein Problem, das laut zu sagen und ich kann das auch an sehr vielen Dingen belegen. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, der bei diesen Medien arbeitet, automatisch schlecht ist oder genauso schlecht arbeitet, aber man merkt schon eine Tendenz und die kommt natürlich auch dadurch, dass Medien sich daran orientieren, was passiert gerade so in unserer Gesellschaft und dann schlagen sie sich leider auf eine Seite und das ist eben nicht das, was Journalismus tun sollte. Aber der Journalismus leider sehr oft tut.
Die Solidarität mit Israel, das hast du eingangs auch schon mal ganz kurz gesagt, wird ja oft als was Politisches gelesen und nicht als etwas Menschliches. Das heißt, Juden und Jüdinnen in Deutschland werden generell mit dem Staat Israel gleichgesetzt. Das ist aktuell ein sehr großes Problem. Wie erklärst du dir diese Wahrnehmung?
Naja, also das... Ich will jetzt auch nicht so tun, als ob es keine Verbindung gibt zwischen Israel und Juden außerhalb Israels, also in der Diaspora. Es ist das einzige jüdische Land der Welt, der einzige jüdische Staat. Die Mehrheit der Juden fühlt sich Israel verbunden und hat das auch zumindest bis zum 7. Oktober als sicheren Hafen angesehen. Ich glaube, immer noch viele sehen es so, aber halt mit ein bisschen Bauchschmerzen, weil einfach der 7. Oktober auch dieses Sicherheitsgefühl etwas kaputt gemacht hat. Ich würde sagen, die Gesellschaft setzt es gleich, weil sie es so schaffen, den Judenhass, der nie weg war seit der Shoah und lange, lange bevor, wieder ausleben zu können mit der Entschuldigung und dem Feigenblatt, dass ja Israel gerade was Böses macht. Also man hasst eigentlich Juden generell. Dieser Antisemitismus, dieses Juden sind Schlitzohren, Juden regieren die Welt, Juden haben das Geld. Das ist alles nie verschwunden. Das konnte man aber nicht so gut sagen. Jetzt kann man sagen, Israel macht das alles böse und das ist der jüdische Staat, ergo sind alle Juden auch böse. Und es befreit die Menschen ja auch jetzt von der geschichtlichen Schwere, vor allen Dingen in Deutschland, dass man dann sagt, okay, wenn Israel und die Juden böse waren, da muss ich mich jetzt auch gar nicht mehr schlecht fühlen wegen dem, was hier früher passiert ist. Man wird so ein bisschen von dieser Pflicht entbunden, sich mit dem Holocaust weiter auseinandersetzen zu müssen. Und ich glaube, das ist das, was im Moment passiert.
Erlösungsantisemitismus. Ja.
Genau.
Genau. Du bist ja jetzt noch eine Weile auf Lesereise, glaube ich. Noch nächste Woche in Rüsselsheim.
Ja, in Rüsselsheim, Düsseldorf. Meschede, Paderborn und dann komme ich wieder zurück nach Berlin und Brandenburg und dann nächstes Jahr geht es weiter, Hannover, Ulm, Leipzig. Also es ist noch ein bisschen was vor mir.
Woran arbeitest du derzeit noch? Gibt es schon irgendwelche anderen Projekte, über die wir was erfahren können?
Nee, ich bin froh, dass ich das jetzt erstmal fertig habe und es ist jetzt ja auch gerade erst eine Woche auf dem Markt und ich konzentriere mich natürlich jetzt auch, dass wirklich viele Menschen es lesen werden. Ich arbeite weiterhin als Reporterin für WeltTV, wenn ich wieder zurück in Israel bin, da werde ich also erhalten bleiben. Und ansonsten, wenn ich ganz ehrlich bin, ist so eine Lesereise auch ganz schön anstrengend. Ich war noch nie so lange von meiner Familie getrennt und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Und natürlich, gerade als ich in Deutschland gelandet bin, ist die Waffenruhe ja zerbrochen oder angebrochen, angeknackst. Und ich dachte nur so, oh Gott, nein. Also das spielt auch noch so ein bisschen mit rein. Deswegen freue ich mich auch einfach, wenn ich dann wieder nach Hause komme und mal kurz durchatmen kann, hoffentlich.
Ich habe noch eine Frage, weil ich tatsächlich ziemlich neugierig bin. Du warst ja tatsächlich als Kriegsreporterin letztens in Gaza, im Gazastreifen. Kannst du deine Erfahrungen da einfach mal wiedergeben?
Ja, also ich war 3 Kilometer von Gaza-Stadt entfernt und war dort, wo diese Hilfslieferungen ausgeliefert werden, beziehungsweise von dort werden sie ausgeliefert. Dort werden sie erstmal angeliefert, dann werden sie durchsucht. Es gab mehrere Fälle, wo Waffen hineingeschmuggelt werden sollten in den Hilfslieferungen. Und dann werden sie dort wieder verpackt, aufgeladen und von dort nach Gaza gebracht. Und was ich erlebt habe, ist, dass dort wahnsinnig viel Hilfe ist, wartet, also wirklich hunderte Meter und so viele Kisten. Und ich habe sie mir angeguckt, es ist alles auch beschrieben, ich habe es angefasst. Und da arbeiten auch Gazaner, die halt dieses Essen reinbringen oder die Hilfe reinbringen nach Gaza. Und das sind die Menschen, und das ist, glaube ich, so wichtig. Also erstmal waren da natürlich Kriegshandlungen zu hören. Wir waren nur 3 Kilometer von Gazastadt entfernt. Diese Menschen, die haben ja im Prinzip mit Israel zusammengearbeitet, weil sie gesagt haben, wer soll das sonst da reinfahren? Israelis können nicht da reinfahren und Hilfslieferungen ausliefern. Die möchten natürlich ihrem Volk helfen. Und jetzt, als diese Waffenruhe zerbrochen ist, ein bisschen angebrochen ist, da hat die Hamas angefangen, die Menschen in Gaza zu exekutieren, die zum Beispiel mit Israel zusammengearbeitet haben. Deswegen, ich durfte sie auch nicht filmen, ich durfte sie nicht interviewen, weil Israel, die IDF, gesagt hat, wenn das rauskommt, wer hier arbeitet, dann ist das, stehen die unter Lebensgefahr. Das muss man sich vorstellen. Die pro-palästinensische Bubble, die seit dieser Waffenruhe nichts sagt, die nicht auf der Straße war, um gegen Hamas zu kämpfen, schützt die Menschen nicht, die jetzt von der Hamas ermordet werden, aber die IDF schützt diese Menschen und sagt, ihr dürft sie nicht filmen. Das bedeutet Lebensgefahr. Und diese Menschen werden jetzt leider von der Hamas getötet und unterdrückt. Und ich sehe sogar Menschen, die auf Social Media teilen, dass es richtig sei, dass die Hamas das tut. Denn das wären ja Menschen, die mit Israel zusammengearbeitet haben. Aber die haben doch nicht mit Israel zusammengearbeitet, jetzt freundschaftlich, sondern die haben doch was für die Kinder und die Frauen und die Alten in Gaza gemacht. Und ich verstehe diesen Doppelstandard nicht. Und es ist so offenbarend, dass es diesen Menschen nie um die Menschen in Gaza ging, sondern immer nur darum geht, Israel auszulöschen. Es geht nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung. Es geht diesen Menschen nicht um Frieden. Es geht darum, dass Israel nicht mehr existieren soll. Und dafür opfern sie ihr eigenes Volk. Auch die Menschen hier im Westen.
Das ist auch eines der perfidesten Sachen gewesen, die ich letzte Woche gelesen habe oder die letzten Tage, dass tatsächlich damit argumentiert wird, dass diese Hinrichtungen natürlich gerechtfertigt seien, weil es ja Kollaborateure sind in dem Sinne. Und ich weiß auch nicht, ob es noch menschenfeindlicher geht, aber
Ja,
genauso
und vor
viel
allen Dingen
ist es
lassen sie
wieder.
die Menschen im Stich. Diese Menschen möchten
Ja.
in Frieden leben. Und ich glaube, es gibt Zivilisten in Gaza, die haben den 7. Oktober gefeiert. Das dürfen wir auch nicht verschweigen. Ich habe ein viel kleineres Problem mit den Menschen in Gaza, vor allen Dingen mit den jungen Menschen, die unter Hamas aufgewachsen sind. Die hatten keine Chance, es anders zu lernen und es besser zu wissen. Ich habe aber ein ganz großes Problem mit jedem Menschen, der im Westen lebt, Schulbildung genießt, freie Medienauswahl hat, sich mit Menschen unterhalten kann und sich dann auf die Seite von Terroristen stellt und dann rechtfertigt, eine ganze Familie umzubringen, über 40 Mitglieder. weil sie sagen, ja, die haben ja mit Israel kollaboriert. Aber das machen sie doch, weil die Menschen in Gaza auch keine Lust mehr haben, mit uns im Krieg zu leben. Sie haben gesehen, was das bedeutet. Ja, man hat uns sehr, sehr geschadet. Aber wer hat denn jetzt am Ende den größeren Schaden? Und deswegen, ja, hoffe ich sehr, dass wir es in Israel und Gaza besser hinbekommen. Aber ich habe wirklich nicht kein gutes Gefühl, wie das hier in Europa weitergehen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Ich glaube, dass es sich nicht so schnell wieder eindämmen lässt, dieser Hass.
Ja, danke, dass du das so klar sagst. Der Bundeskanzler hat ja letztens ganz klar gesagt, dass er hofft, dass der Antisemitismus jetzt wieder ein bisschen weniger wird. Halte ich auch tatsächlich für sehr naiv, muss ich ehrlich sagen. Da, ja. Da sieht man eigentlich auch gleich, dass gar nicht verstanden wird, was Antisemitismus eigentlich ist. Ja, so viel dazu, genau.
Aber das ist halt ein Wunschgedanke, ne? Man möchte sich jetzt wieder entlasten, alles wird gut, es wird jetzt alles ruhiger werden, wir werden jetzt keine Demonstrationen mehr haben auf der Straße. Gestern meinte auch jemand in einer Lesung, ja, ich möchte aber auch auf so einer guten Note enden. Es gibt immer Gutes und Schlechtes. Ich verstehe diesen Reflex vom Bundeskanzler und von Menschen, die sagen, ich möchte aber auf einer guten Note enden und alles wird gut. Aber das ist halt, das steht auch in dem Buch. Frieden zu wollen bedeutet nicht, dass man sich vor der Wahrheit verstecken kann. Man muss die Wahrheit angehen und man muss sich ihr stellen und dann kann man Dinge besser machen. Einfach so zu tun, als gäbe es es nicht, wird leider niemandem hier helfen.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Und es soll ja auch hier in erster Linie um dein Buch gehen.
Genau. Aber steht ja im Buch.
Es steht auch im Buch, was ich auch wirklich empfehlen kann. Ich bin noch beim Lesen, ich habe es nicht ganz geschafft. Aber es ist auf jeden Fall ein super schönes Buch. Ich freue mich auch auf die Lesung heute Abend. Genau, weitere Informationen zum Buch gibt es dann auch auf jeden Fall hier bei MenaWatch, auch im Text zum Interview. Und wir wünschen dir auf jeden Fall noch weiterhin eine angenehme Lesereise und viel Erfolg mit dem Buch. Und vielen Dank für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank fürs Interview.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.